namens Max Scheler. Dieser Mann, Max Scheler, hat unter vielem anderen einmal den Menschen mit einer Zwiebel verglichen, die also in mehreren Schichten übereinander oder ineinander liegt. Und er hat gesagt, dass oben auf der äußersten Schicht dieser Zwiebel unsere sinnlichen Gefühle sind. Sinnliche Gefühle, da muss man nicht gleich an Erotik denken, kann aber. Das sind Gefühle, die mit unseren Sinnen zu tun haben. Und Max Scheler hat gesagt, dass die Gefühle hier oben auf der äußersten Schicht sehr schnell wechseln und dass wir sie uns selbst herstellen können. Also schnell wechseln nach dem Motto, satt kenne ich nicht, entweder ich habe Hunger oder mir ist schlecht. Das heißt also, ganz schnell kann von einem Gefühl es ins andere übergehen. Ich erinnere mich an eine Freizeit, wo ich mit Kindern irgendwo in der Pampa war, oben in Schleswig-Holstein. Und es war sehr schmutzig dort, weil alles Sandboden war. Abends hatte ich das große Bedürfnis, mich endlich mal zu duschen. Das tat ich dann auch. Und irgendein kleines Schlitzohr von diesen Kindern schlich sich ran, ohne dass ich es gemerkt habe, und hat die Dusche von warm auf kalt gestellt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie blitzartig meine Gefühle völlig anders waren. Wir können auf der obersten Schicht die Gefühle steuern und sie wechseln sehr schnell. Das sind unsere sinnlichen Gefühle. Hunger, Durst, Sattheit, Kälte, Wärme, das alles sind solche Gefühle. Darunter, so sagt Max Scheler, gibt es eine seelische Schicht und auf dieser Schicht haben wir seelische Gefühle. Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Also ich will da jetzt keine Fragestunde draus machen. Max Scheler sagt, Traurigkeit, Fröhlichkeit, Sympathie, Antipathie, all das sind seelische Gefühle. Diese Gefühle wechseln nicht so schnell. Man empfindet einen Menschen nicht 5 Minuten lang sympathisch und dann unsympathisch oder umgekehrt, sondern diese Welle, auf der diese Gefühle schwingen, ist eine längere Welle. Und dann, sagt Max Scheler, gibt es noch einen Kern. Und hier unten, so sagt er, gibt es nur noch 2 Gefühle oder besser Gestimmtheiten, denn es sind keine Gefühle im eigentlichen Sinn. Und wenn ich schon geistige Gefühle sage, dann seid ihr vermutlich viel ratloser, als wenn ich von den sinnlichen Gefühlen gesprochen habe. Was könnten denn geistige Gefühle sein? Und er sagt, hier unten im Kern gibt es nur noch 2. Und das ist entweder Glückseligkeit oder Verzweiflung. Und im Gegensatz zu den Gefühlen hier oben, die wir selbst machen können und die ganz schnell wechseln können, im Gegensatz dazu haben wir hier überhaupt keine Möglichkeit, sie uns zu machen. Wir können nicht per Beschluss glückselig sein. Und wenn sie wechseln, dann vielleicht 1-2 Mal im Leben, nicht mehr. Nach Max Scheler haben wir nun alle eine Tendenz, eine Richtung, die wir einnehmen, nämlich, dass wir die Probleme der unteren Schichten auf der obersten lösen wollen. Weil wir hier unten so schwer an den Kern kommen und keinen Einfluss darauf haben, weichen wir aus. und versuchen, das hier oben ein bisschen auszugleichen, zu beschwichtigen, das, was tief unten nicht stimmt. Und da gibt es hier oben viele Möglichkeiten. Wenn ich mich ganz tief im Kern unglücklich, verzweifelt fühle, dann kann ich zum Beispiel hier auf der obersten Schicht essen. Essen. Richtig reinhauen. Und ein bisschen gibt es das Gefühl, es geht mir besser, wenn die Schokolade so schön den Hals runtergletscht. Oder man kann sich abends vor die Glotze setzen und glotzen und glotzen. Und diese beiden Sachen, Essen und Glotzen, lassen sich wunderbar kombinieren. Es gibt andere Menschen, die gehen in die Stadt, wenn sie es sich leisten können, und kaufen. Kaufen. Andere wollen oder müssen sich betäuben mit Alkohol, mit Drogen. Aber immer ist es die Betäubung, die gesucht wird, weil man, so sagt Max Scheler an einer Stelle, nicht sehen will, wie fürchterlich es unten ist. Um angemessen auf die Probleme zu reagieren, müssten wir die Probleme der jeweiligen Schicht auf dieser Schicht lösen. Also, wenn ich Hunger habe, dann macht es keinen Sinn, über Lebensfragen nachzudenken. Wenn ich Hunger habe, müsste ich was tun? Essen. Und wenn ich auf dieser Schicht mit jemandem verstritten bin, Stress habe, dann nützt es eben nichts, rauszugehen und den Ärger zu verrauchen oder Schokolade zu essen, sondern ich müsste mit diesen Menschen reden, mich versöhnen. Und wenn ich hier unten merke, dass ich tief in meinem Inneren eine Verzweiflung spüre, dann müsste ich, tja, was? Max Scheler sagt, wir kommen hier gar nicht ran. Wie könnte sich denn dann aber hier im Kern etwas ändern? Wie könnte hier aus Verzweiflung Glückseligkeit werden? Ich möchte antworten mit einer Geschichte, die Jesus erzählt hat, oder besser einen Bericht über eine Heilung. Und wir finden das in Markus Kapitel 5. Markus Kapitel 5. Markus 5, Vers 1 bis 20. Ich lese nach der guten Nachricht. Auf der anderen Seite des Sees kamen sie in das Gebiet von Gerasa. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegen, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen. Kein Mensch wurde mit ihm fertig. Er war Tag und Nacht in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Schon von Weitem sah er Jesus, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder und schrie, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, was hab ich mit dir zu schaffen? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte dem bösen Geist befohlen, aus dem Mann auszufahren. Nun fragte Jesus ihn, wie heißt du? Er antwortete, Legion, wir sind nämlich viele. Und er flehte Jesus an, vertreib uns nicht aus dieser Gegend. In der Nähe weidete eine große Schweineherde am Berghang. Die bösen Geister baten, schick uns doch in die Schweine, Jesus erlaubte es ihnen. Da kamen sie heraus aus dem Mann und fuhren in die Schweine, und die Herde raste das steile Ufer hinab in den See und ertrank. Es waren etwa 2000 Tiere. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt und in den Dörfern, was geschehen war. Die Leute wollten es mit eigenen Augen sehen. Sie kamen zu Jesus und sahen den Mann, der von einer ganzen Legion böser Geister besessen gewesen war. Er saß da, ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Da befiel sie große Furcht. Die Augenzeugen berichteten ihnen ausführlich, was an dem Besessenen geschehen war, und sie erzählten auch die Geschichte mit den Schweinen. Darauf forderten die Leute Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. Als Jesus ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte: Ich möchte bei dir bleiben. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh zurück zu deinen Angehörigen und erzähl ihnen, was Gott an dir getan und wie er mit dir Erbarmen gehabt hat. Der Mann gehorchte und ging. Er zog durch das Gebiet der 10 Städte und verkündete überall, was Jesus an ihm getan hatte, und alle staunten. In ungeheurer Dichte wird hier von einem Mann das beschrieben, was ich vorhin mit Verzweiflung beschrieben habe. Das Verhältnis zwischen ihm und den anderen ist aufs Äußerste zerstört. Er gehört nicht dazu. Er ist lästig. Die anderen haben Angst vor ihm. Er wird weggebracht, ausgeschlossen. Nicht immer geschieht das so drastisch wie in unserer Geschichte. Aber auch heute noch legen wir Menschen lahm. Lassen Sie nicht zu Wort kommen, überhören Sie, grenzen Sie aus, setzen uns von Ihnen weg oder erst gar nicht zu Ihnen hin. Das ist schlimm für Menschen, wo immer es geschieht. Aber das Schlimmste in unserer Geschichte sind nicht die vielen anderen, sondern sind die vielen Stimmen in ihm. Die vielen Stimmen, die ihn ruhelos machen, ihn verklagen, ihn antreiben, ihn steuern. Dämonen werden sie genannt, weil sie durch und durch böse sind. Sie wollen vernichten, sie wollen zerstören. Und wir kennen sie auch. Diese vielen Stimmen, die alles, was wir erleben, kommentieren, bewerten, vergleichen, abwägen. Stimmen, die uns ständig beschuldigen, verklagen. Es sind die schlimmen Sätze, die wir im Laufe unseres Lebens gehört und verinnerlicht haben. Von unseren Eltern, von unserem Lehrer, von den Großeltern, vom Pastor. Strafe muss sein. Du bist aber auch zu blöd. Kannst du nicht einmal aufpassen? Du schaffst aber auch gar nichts. Nimm dir ein Beispiel an so und so. Reiß dich zusammen. Wie siehst du schon wieder aus? Es hat keinen Zweck mit dir. Aus dir wird nie was. Und du willst ein Christ sein? Und die Zahl dieser Stimmen ist Legion. Längst gehören sie so zu uns, dass wir nicht mehr genau wissen, wer da spricht, wir selbst oder fremde Stimmen. Und sie können so ein Eigenleben bekommen, dass sie wie Personen in uns hausen und uns beherrschen. Sie drängen, sie befehlen, sie zwingen uns zu tun, was wir verachten. Sie können uns ungeduldig machen oder so wütend, dass wir das dringende Bedürfnis haben, irgendjemanden zu verletzen. Sie können uns dazu bringen, dass wir eine miese Stimmung verbreiten oder Streit anfangen und nicht aufhören, bis irgendetwas in uns oder um uns kaputt geht. Und meistens kennen wir diese Wahnsinnsspirale schon vorher und wissen auch schon vorher, dass wir sie nicht stoppen können, bis etwas kaputt ist, bis es zu spät ist. Am Ende sind wir ratlos, traurig, verzweifelt über uns selbst. Warum bin ich nur so? Am Ende haben uns diese Stimmen dazu gebracht, dass wir uns selbst verurteilen, dass wir uns schlecht fühlen, uns hässlich finden, uns schämen, uns hassen. Bis dahin, dass wir uns selbst bestrafen, selbst verletzen, um dem Schmerz irgendetwas entgegenzusetzen. Vor 14 Tagen war ich beim Zahnarzt. Da lag ich nun auf diesem Sessel, die Hände so gefaltet über dem Bauch, damit sie mir nicht runterbaumeln. Und als ich merkte, dass es jetzt hier gleich wehtun wird, habe ich gemerkt, wie ich meinen Daumennagel der rechten Hand in die andere Hand reindrücke, richtig doll. Warum? Ich hatte das Gefühl, ich könnte dem Schmerz hier oben irgendetwas entgegensetzen, wenn ich es quasi kontrollieren kann. Wenn ich den Druck verstärke gegen den Schmerz, der hier oben anfängt. Vielleicht bin ich nur so komisch, aber ich glaube, wir kennen das, dass wir den Schmerz, der irgendwo sitzt, etwas anderes entgegensetzen wollen. Manche Menschen müssen sich wund kratzen oder schneiden. So groß ist der Schmerz in ihrem Leben, dem sie irgendetwas entgegensetzen müssen. Etwas, was sie selbst kontrollieren können und nicht mehr so ausgeliefert sind. So muss es diesem Menschen gegangen sein. Mit Steinen schlägt er auf sich ein. Seine Verzweiflung ist so groß, dass er nach Jesus schreit, sich nach ihm sehnt und ihn doch zugleich fürchtet. Wird er mir helfen können? Was wird er mit mir machen? Wird er mich überfordern? Wie soll ich denn mit all den Stimmen in mir ein neues Leben anfangen? Wie soll ich ein gutes Leben schaffen können mit all den Stimmen? Und will ich es schaffen? Will ich die Stimmen denn loswerden? Müsste man in dieser Welt nicht ständig schreien und um sich schlagen? Wenn die Stimmen weg sind, darf ich denn dann noch jemals wütend sein und um mich schlagen? Und alles ändert sich schlagartig, als Jesus diesen Mann nach seinem Namen fragt. Die Frage nach seinem Namen ist die Frage nach seinem Sein, nach seiner Identität, nach seinem Selbstverständnis. Wer bist du? Es antworten zunächst die vielen anderen Stimmen in ihm. So wenig weiß er noch, wer er selbst ist. Aber dann jagt Jesus diese bösen Stimmen alle hinaus und es ist so, als ob man in einem schlecht gelüfteten Raum einmal die Türen und Fenster öffnet und all die miese, schlechte, stinkende Luft hinausgetrieben wird. Oder um ein schöneres Bild zu benutzen, es ist so, als wenn in einem Konzertsaal das Geplapper der vielen Stimmen plötzlich zu Ende ist, wenn vorne die Musiker ihre Instrumente stimmen. Es wird still in ihm, ganz still. Und auf einmal weiß er, was er schon immer wissen könnte und was auch wir schon immer wissen könnten. Dass nämlich nicht diese Stimmen, sondern Gott unser Herr ist und in uns wohnt. Diese Stimmen haben kein Wohnrecht in uns. Sie sind durch Jesus schon hinausgejagt. Wir sind Kinder Gottes, die niemand beschädigen oder verklagen oder stören darf. Denn dazu ist der Sohn Gottes gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8. Wir sind geschaffen zu einem guten Leben, zu guten Werken, zur Freude unseres Schöpfers, zu unserer eigenen Freude. Denn dazu ist Jesus gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge haben. Wie kann also im Kern, wo nach Max Scheler kein Rankommen ist, wie könnte im Kern Glückseligkeit und Hoffnung und Zuversicht und neues Leben entstehen? Dadurch, dass wir Gott zu Wort kommen lassen und zu unserem Herzen sprechen lassen. Denn, und jetzt zitiere ich nur einen Bibeltext, Römer 8, Vers 16. Sein Geist macht uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Das wäre es doch. Im Innersten, im Kern, wo es kein Rankommen gibt, wo wir uns das helfende Wort nicht selbst sagen können, würde sich diese Gewissheit breit machen. Würden wir sie jeden Tag abrufen können, aktivieren können, daraus leben können, dann würde sich, und davon bin ich überzeugt, bis in unseren Alltag hinein etwas verändern. Erkennt euch doch selbst, dass nämlich Christus in euch wohnt, sagt Paulus einmal. Ich dachte früher immer, alle Änderung, alle Buße, alle Bekehrung, alle positive Veränderung beginnt in mir damit, dass ich erkenne, was alles nicht stimmt. Beginnt damit, dass ich ein Sünder bin und das erkenne. Beginnt damit, dass ich begreife, wo ich noch verändert werden muss. Heute weiß ich, alle Veränderung beginnt damit, dass ich erkenne, wessen Kind ich bin, zu wem ich gehöre, wer in mir wohnt, wessen Eigentum ich bin, nach wem ich genannt bin. In Jeremia Kapitel 15, Vers 16 sagt der Prophet zu Gott, wenn du zu mir sprachst, habe ich jedes Wort verschlungen. Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude erfüllt, denn ich bin doch nach deinem Namen genannt, Herr, du Gott der ganzen Welt. Nicht, dass nun alle bösen Stimmen in uns zum Schweigen gebracht wären. Aber sie haben ihre Macht verloren. Sie müssen der Stille und der Ruhe in der Gegenwart Gottes weichen. Ihr Lieben, Deshalb ist Gebet so wichtig. Deshalb ist Gottesdienst so wichtig. Und ich bin überzeugt oder hoffe es sehr, dass jeder, der hier ist, deshalb heute Morgen hier ist, weil er insgeheim glaubt und hofft, dass hier Gott zu Wort kommt. Und nicht, weil er quatschen will. Und nicht, weil er alte Bekannte treffen will. Das geht auch. Aber das wäre, wenn das alles wäre, die Herabwürdigung von Gemeinde zu einem Verein. Hier kann und soll Gott zu Wort kommen. Das erhoffen wir, das ersehnen wir, dass wir nach Hause gehen, gefüllt mit einem Wort, das unsere Seele befriedet, das uns neuen Mut gibt, das uns neue Fröhlichkeit gibt, das uns bejaht. Wir hoffen in jedem Gottesdienst auf das große Ja Gottes, das uns gilt. Und so wünsche ich heute, dass du irgendetwas gehört hast heute von einem Bruder oder einer Schwester, von irgendjemandem anders oder in der Lektion oder jetzt in der Predigt, dass dir heute Wort Gottes geworden ist. Gott segne dich. Amen.